Radio Free FM hört ihr natürlich auf der 102,6 Megahertz. Die Plattform um 13.15 Uhr haben wir selbstverständlich auch immer wieder für euch Veranstaltungshinweise. Und jetzt haben wir einen Veranstaltungshinweis gepaart mit dem Gast, der dazu auch heute um 20 Uhr im Stadthaus uns etwas über Alexander von Humboldt verrät. Ich begrüße sehr herzlich hier bei Radio Free FM, weit gereist von Göttingen ist er gekommen, den Herrn Professor Dr. Heinrich Detering. Herzlich willkommen, Herr Detering.
Dankeschön, hallo.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind ja gestern schon gekommen, hatten einen Vortrag an der Uni gehalten. Da ging es um den Goethe. Heute Abend wird es um den Humboldt, um den Alexander von Humboldt gehen. Bekannt sind Sie aber auch unter anderem geworden für Ihre Auseinandersetzungen von einem gewissen Bob Dylan in der Literaturwissenschaft. Vielleicht, wenn Sie eingangs ganz kurz mal etwas über die Faszination Bob Dylan sagen und warum der für die deutsche Literaturwissenschaft überhaupt interessant sein kann.
Er ist, glaube ich, nicht speziell für die deutsche Literaturwissenschaft interessant. Er ist interessant für alle, die sich mit Literatur als einem praktizierten, aufgeführten, performativen Medium beschäftigen. Ich bin ja nicht nur Germanist, sondern auch vergleichender Literaturwissenschaftler. Und da ist Dylan nun in vieler Hinsicht ein ganz wunderbares Untersuchungsfeld. Ich liebe ihn einfach, wie, glaube ich, alle, die Dylan lieben, wegen der Ausstrahlung dieser Stimme, der unglaublichen Variationsbreite der musikalischen Formen, in denen er sich ausgedrückt hat, der unwahrscheinlichen Vielfalt amerikanischer Songtraditionen, die bei Dylan wie in einem lebendigen und sehr beweglichen Lexikon versammelt sind. Was im engeren Sinne literarisch interessant ist, ist seine wunderbare Fähigkeit, Volkspoesie, also Volkslieder in unterschiedlichsten Formen von Gospel über Arbeiterlieder, Blues-Songs, Kinderreime, all diese Dinge, die anonym überliefert sind und die nur zur Aufführung bestimmt sind, oft gar nicht schriftlich existiert haben, das zu verbinden mit Highbrow-Literature, angefangen schon seit seinen frühen Jahren, in denen Woody Guthrie und Allen Ginsberg zusammen seine Lehrmeister sind, also Beat Poetry, für ihn genauso wichtig wird wie die Folksong-Tradition. Und je älter Dylan wird, je weiter sich sein Spektrum erweitert, desto mehr bezieht er die verblüffendsten literarischen Quellen aus allen Kulturen und Jahrhunderten ein. In den letzten 20 Jahren hat Dylan angefangen, in einem und demselben Song Blind Willie McTell und Ovid oder Vergil oder Homers Odyssee zusammenzubringen. Es gibt einen wunderbaren Klagegesang über den Tod von John Lennon, das Leben und Sterben seines Freundes John Lennon. Und wenn man genau liest, merkt man, dass dieser Klagegesang bis in einzelne Wendungen hinein sogar nach dem Modell von Homers Odyssee gebaut ist. Er macht solche Dinge nicht als Bildungsprotzerei. Also es geht ihm, glaube ich, nicht darum zu zeigen, guck mal, das habe ich auch gelesen und so gebildet und belesen bin ich, sondern es geht ihm darum, sowas wie Urmuster, Grundformen des Menschlichen sichtbar zu machen. Und dazu zieht er ganz unterschiedliche Quellen zusammen und verwendet sie so manchmal beinahe wie eine Collage, dass man denkt, sie seien gerade on the spot von ihm geschrieben worden. Was immer er vereinnahmt, was immer er klaut, er macht es ganz zu seinem eigenen. Das ist unendlich faszinierend und was ich darüber geschrieben habe, sind auch nur erste Ansätze und tastende Versuche.
Da werden wir Sie nochmal einladen und uns in Ruhe mal den Dylan zu Genüge führen. Das war jetzt mal so ein ganz kurzer Anreißer, weil es geht ja jetzt, Sie sind ja gestern gekommen und heute Abend ist sozusagen der zweite Teil Ihres Auftrittes in Ulm. Es geht ja jetzt um Ihr neues Buch, wo Sie die Goethes Faust und den Alexander von Humboldt in den Fokus nehmen. Wenn Sie vielleicht mal ganz kurz sagen, was so die Grundintention von dem Buch ist und vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung, was denn gestern Abend die Leute verpasst haben, die nicht dabei waren.
Ja, gern. Also das Buch heißt Menschen im Weltgarten. Das ist ein Goethe-Zitat aus einem der Texte, um die es hier gegangen ist. Es geht um Schriftsteller, in diesem Buch tatsächlich nur um Männer, die ab der Frühaufklärung, also den 1730er Jahren etwa, anfangen, an dem sich abzuarbeiten, was man Ende des 19. Jahrhunderts auf das Wort Ökologie taufen wird. Und zwar solche Schriftsteller, die gleichermaßen und gleichzeitig naturwissenschaftlich aktiv sind und poetisch aktiv sind, die von Anfang an versuchen, die auseinandertretenden Institutionen und Sprechweisen, Diskurse, Medien von Wissenschaft auf der einen Seite und Poesie auf der anderen Seite zusammenzubringen, die Poesie und Wissenschaft wieder füreinander, miteinander fruchtbar machen wollen. Das beginnt mit Albrecht von Haller um 1730 und geht eben bis zu Alexander von Humboldt, weil mit Humboldts Werken, vor allen Dingen mit seinem Werk Ansichten der Natur, an dem er ein halbes Jahrhundert lang geschrieben hat, nicht der Begriff, aber das Konzept von Ökologie eigentlich entwickelt ist. Gestern Abend ging es um den wahrscheinlich bekanntesten Text, mit dem ich mich in diesem dicken Buch beschäftige, Goethes Faust, und zwar den zweiten Teil des Faust, in dem es wiederum zwei relativ eigenständig erscheinende Akte gibt, in denen es um das Meer geht. Im einen Fall um das Meer als, also den, die Weltozeane als den Ursprung allen biologischen Lebens. Und Goethe ganz eigenartige, witzige, auch verrückte, abgefahrene Formen entwickelt, das diesen Millionen Jahre umfassenden Prozess auf die Bühne zu bringen, indem er bestimmte mythologische Figuren, Bilder übernimmt oder auch selbst frei erfindet, mit deren Hilfe die Entstehung des Lebens selbst in seiner wuchernden, explosiven, chaotischen Weise auf die Bühne gebracht werden soll. Das ist wissenschaftsgeschichtlich genauso fesselnd wie Theater- und Literaturgeschichtlich. Es ist ein verblüffendes Experiment. Der andere Akt, der drei Akte später, der Schluss des zweiten Faust, zeigt das genaue Gegenteil. Er zeigt, wie Faust, uralt geworden, in seiner Verblendung versucht, die Natur zu unterwerfen. Er tut so, als ob es dabei nur um einen Befreiungsprozess der Menschen gegenüber der Urgewalt der Elemente, in diesem Fall des Meeres, ginge, als ob die Natur gebändigt werden sollte zum Nutzen der Menschen, mit freiem Volk auf freiem Grunde stehen, sei sein Programm, das klingt wunderbar. Tatsächlich führt Goethe vor, wie im Zeichen des gerade aufkommenden Kapitalismus Faust zur ersten großen naturzerstörenden Schurkengestalt auf der deutschen Bühne wird. Seine Naturbändigungs- und Mäßigungsversuche werden auf der Bühne vorgeführt als gewaltsame Unterwerfung von Landschaftselementen, von Naturphänomenen und Menschen gleichermaßen. Er zerstört am Ende sogar ungewollt sein eigenes Werk, weil er es falsch, nämlich wir würden heute sagen unökologisch, angefangen hat. Goethe ist um 1830 der wahrscheinlich erste, der dieses Epochenthema großflächiger menschlicher Naturzerstörung auf die Theaterbühne bringt. Und er tut das ganz explizit schon im Horizont nicht mehr einzelner regionaler Phänomene, sondern des Welthandels. Der Welthandel selbst, der globalisierte Handel, wird Thema in diesem letzten Faustakt. Deshalb lohnt es sich, wie immer, den Faust aus der Perspektive der eigenen Gegenwart jetzt nochmal ökokritisch zu lesen.
Genau, wollte ich gerade sagen. Das gibt natürlich nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf den Faust, den man vielleicht ja jetzt nicht unbedingt aus diesem Winkel heraus gelesen hat. Der Herr Diedering ist heute Abend um 20 Uhr im Stadthaus und da wird es sozusagen den zweiten Teil zumindest geben, den eine wissenschaftliche Persönlichkeit, die man vielleicht viel eher in Bezug setzen würde zu diesem ganzen Ökologie-Thematik, nämlich den großen Alexander von Humboldt. Da ist natürlich, sagen wir mal so, da ist die Nähe offensichtlicher, oder?
Ja, deshalb habe ich auch bei Humboldt nicht in derselben Weise Neues, also nicht in derselben Richtung, nicht im selben thematischen Kontext Neues zu sagen, wie vielleicht bei Goethe oder bei Albrecht von Haller oder Karl von Linné. Bei Humboldt weiß man schon, dass er der Vordenker der Ökologie, einer ökologischen Auffassung von Natur ist. Sein Satz, sein berühmtester Satz wahrscheinlich, alles ist Wechselwirkung, ist ja eigentlich die kürzeste Formulierung, Catchphrase, für das, was man dann als Ökologie ausbuchstabieren kann. Deshalb interessiert mich bei Humboldt die andere Seite viel stärker, nämlich die Frage, wie schreibt der eigentlich? Mir geht es darum zu zeigen, wie Humboldt in strikt wissenschaftlich begründeten, messenden, wiegenden, empirisch arbeitenden Darstellungen von Teilen der Welt, von biologischen, geologischen Phänomenen, wie er da poetische Schreibverfahren entwickelt. Humboldt ist nicht mehr jemand wie die Autoren, um die es früher in meinem Buch gegangen ist, bis dahin, der einerseits wissenschaftlich und andererseits literarisch schreibt und dann thematische Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Texten herstellt, sondern Humboldt schreibt seine wissenschaftlichen Texte als literarische Texte. Dafür will ich heute Abend ein Beispiel vorführen, eine Art Reisereportage aus dem südamerikanischen Dschungel. Humboldt schildert eine Nacht und dann einen Mittag filmisch, szenisch so genau, dass man sich in einem 3D-Kino zu befinden, meint, in dem auch noch Gerüche und Temperaturunterschiede, Körperempfindungen nachfühlbar sind. Das ist eine Form der Naturvergegenwärtigung, die nur möglich ist mit dem wissenschaftlichen Know-how, das Humboldt hat. Der erkennt an einer Vogelstimme sofort, wer das ist, der da in der Nähe und in der Ferne singt und wie der Baum heißt, auf dem dieser Vogel sitzt und wie all das wissenschaftlich beschreibbar zusammenhängt, in dessen Mitte er sich da befindet. Aber zugleich nimmt er uns als Lesende hinein in eine Szenerie, in der er durch seine Art der Darstellung klar macht, jedes einzelne Lebewesen unter ihnen gleichberechtigt, ich selbst als menschlicher Reisender, ist ein Akteur, eine Akteurin eigenen Rechts. Hier findet eine Art Theaterspektakel, eine Filmszene statt, in der alle beteiligten Wesen zugleich Akteure und Regisseure sind, gewissermaßen. Er hebt die Hierarchie auf zwischen dem überlegenen, beobachtenden Wissenschaftler, der auf der einen Seite steht, und der gesamten übrigen Natur, die auf der anderen Seite steht. Genau diese Grenze lässt er nicht nur verschwimmen, sondern die ist weg für die zentralen Szenen jedenfalls seines Textes.
Da kommt ja dann aber im Prinzip ja alles zusammen. Da kommt dann Naturwissenschaft, dann kommt Poesie, Literatur, Religion natürlich auch in der damaligen Zeit. Das hinterfragt er ja dann alles, oder?
Ja, er hinterfragt es eigentlich nicht, sondern er praktiziert es neu. Also der Humboldt hat immer wieder betont, wie viel er von Goethe gelernt habe. Und in der Tat ist es ja ein bisschen so, Goethe sitzt in Weimar. Und wenn Humboldt in die Welt hinausreist, dann nimmt er Goethes Empfehlungen und Goethes Denkformulierungsvorschläge und so mit, liefert dem Goethe dann andererseits seine vielen, unendlich vielen Daten und Eindrücke nach Hause, damit Goethe damit in seiner Fantasie agieren kann. Das ist eine schöne Kooperation zwischen den beiden. Aber dass er so vieles im intellektuellen Gepäck hat, heißt auch, dass er alles, was er erlebt, auf unterschiedlichste theoretische, intellektuelle Zusammenhänge beziehen kann. Er macht also nicht extra nochmal einen Abschnitt, in dem er darüber nachdenkt, was das nun, dieses Naturerleben, zum Beispiel mit dem religiösen Schöpfungsglauben zu tun hat oder mit ökonomischen Verhältnissen oder mit wissensgeschichtlichen Verhältnissen oder sowas, sondern das fließt ein, das wird Teil seiner Art, das zu erleben und zu schildern. Am interessantesten ist das in seiner Einbeziehung der Sprachwissenschaft in das Dschungelerlebnis. Man würde doch denken, jeder von uns würde denken, dass das zwei vollkommen verschiedene Gegenstandsbereiche, verschiedene Fächer an der Universität sind. Wie kommt jemand darauf, das zusammenzubringen? Humboldt fängt damit an, die Sprachtheorie seines Bruders Wilhelm zusammenzufassen, zu beziehen auf die Bezeichnungen für die Gegenstände dieser Urwaldwelt. Wie nennen die Leute, die hier leben, diesen Baum, jenen Berg, das Gestein? Wie sagen sie, wenn der Jaguar brüllt? Sagen sie, der Jaguar brüllt, oder haben sie dafür andere Ausdrücke? Und dann zeigt er, wie die unendlich verschiedenartigen Sprechweisen in verschiedenen Teilen, manchmal über wenige Kilometer hinweg, der dort lebenden Menschen jeweils herausgewachsen sind aus dem Umgang, aus dem täglichen Leben mit diesen Naturwesen, diesen Naturgegenständen. Wie die Sprache nicht einfach sozusagen Etiketten liefert, die man draufkleben kann, damit man weiß, wie die Dinger heißen, sondern wie die Sprache gewissermaßen im Austausch mit den Pflanzen, Tieren, Landschaftselementen, mit dem Wasser, mit der tropischen Luft entstanden ist und sich verändert. Und mit jeder Veränderung der Landschaft, wenn man 10 Kilometer, 100 Kilometer weiter reist, ändert sich die Sprache analog zu den Landschaftsverhältnissen. Auf solche Ideen kommt eben nur jemand wie Alexander von Humboldt, der einerseits ganz geöffnet ist mit allen Poren für dieses Erlebnis der unmittelbar gegenwärtigen Welt mit ihren vielen Akteuren, der andererseits aber so viel Vorbildung mitbringt, dass er jedes Phänomen jederzeit auf die abstraktesten theoretischen Konzepte beziehen.
Das wollte ich jetzt gerade sagen, das klingt ja schon sehr einzigartig. Gibt es denn vergleichbares Werk in der neueren Literatur oder Forschung auch? Oder ist es eigentlich sozusagen so ein einziges Konglomerat von diesen ganzen Themen, die Sie gerade eben genannt haben?
Humboldt ist gerade mit seinem Buch Ansichten der Natur, das übrigens gar kein besonders dickes Buch ist, zum Vorreiter, zum Pionier dessen geworden, was man heute Nature Writing nennt. Ähnlich wie der amerikanische Zeitgenosse Henry Thoreau verbindet er programmatisch eben literarische Schreibweisen mit Naturwissen. Ich sollte hinzufügen, damit nicht jemand von Ihren Hörern anruft und sagt, das stimmt aber nicht. Natürlich teilt Humboldt schon sein Buch ein in zwei Teile, indem er nämlich die zentralen Texte, also Reportagen wie die ich gerade erwähnte, großgedruckt in den Mittelpunkt stellt und dann aber kleingedruckt hunderte von Seiten Anmerkungen macht, in denen er alle Daten nachliefert. Für diejenigen, die es wissenschaftlich ganz genau wissen wollen, werden die konkreten Daten, Zahlen, Aufstellungen, Statistiken rausgenommen aus den Haupttexten und sozusagen in den Nebentext verbannt. Und diese Schreibweise hat schon viele Nachahmer gefunden. Ich würde sagen, dass das, was momentan zum Beispiel im Verlag Mattes und Seitz in einem ganzen reich instrumentierten Programm als Nature Writing der Gegenwartsdichtung oder jedenfalls des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart hinein, was da präsentiert wird, das geht letztlich alles auf dieses eine Buch von Humboldt und auf Thoreau zurück.
Jetzt sagt man ja, das ist aktueller denn je, würde ich mal sagen, in der heutigen Zeit. Hat er denn schon so diese globalen Effekte, gab es damals noch nicht, oder hat er das noch eher so in diesem Mikrokosmos von jetzt Venezuela oder Südamerika, wo er war, gesehen?
Das ist eben ausgesprochen interessant. Darüber kann ich heute Abend nicht sprechen, weil ich diese Urwaldreportage ins Zentrum rücken möchte. Das ist Stoff genug. Aber in anderen Teilen meines umfangreichen Humboldt-Kapitels in meinem Weltgartenbuch, geht es um genau diese Frage. Wie schafft er es eigentlich, von einzelnen Landschaften aus globale Zusammenhänge sichtbar zu machen? Denn Humboldt reist nicht nur global, er denkt auch global. Wie Goethe in Weimar auch, kann er die Erde nicht mehr als Scheibe oder als segmentiert in einzelne kleine Bereiche denken, sondern immer auch als einen Planeten tatsächlich. Da entwickelt Humboldt zum Beispiel Fähigkeiten wie die, zu schreiben, ich stehe hier am Rand einer Steppe, liebe Leser, stellt euch vor, so sieht das aus, so weht der Wind, da hinten sehe ich dies, hier vorne in der Nähe spüre ich das. Und jetzt erhebe ich mich zu einem imaginären Rundflug und dann steigt der imaginär auf und fliegt mit uns sozusagen über verschiedene Steppengebiete, in unterschiedlichen Kontinenten. Am Ende steht er wieder da, wo er in Südamerika angefangen hatte. Aber wir sind einmal um den Planeten geflogen und haben vergleichende Studien zu Steppenlandschaften getrieben. Sowas kann er erstaunlich lässig.
Also wird das Ganze heute sehr plastisch, sehr direkt, sozusagen ein bisschen Kinoerlebnis ohne Bilder sozusagen.
Ja, ich hoffe, dass das möglich wird, wenn man einfach ein bisschen zuhört. Ich werde vorlesen und kommentieren aus dieser Dschungelreportage. Wenn man zuhört, wie da die Geräusche dieser einen Tropennacht mit Humboldts Ausdrücken, jammern, winseln, flöten, murren, schreien, heulen, klagen, pfeifen, trommeln, da ist mächtig was los. Mhm. Und ich wäre sehr froh, wenn es mir gelingen würde, die dabei sind, nicht nur zur Lektüre meines Buches zu bringen, was natürlich schön wäre, sondern auch zur Lektüre von Humboldts Ansichten der Natur.
Genau, und das alles gibt es heute Abend um 20 Uhr in Ulm im Stadthaus. Da ist der Herr Professor Dr. Heinrich Dietering zu Gast, der uns dann den Humboldt und nicht nur den Humboldt mit seinem Buch, sondern auch Ihr Buch näher bringt. Also 20 Uhr im Stadthaus, auch bei uns bei den Veranstaltungen auf der Homepage, auf der Veranstaltungsseite von FreeFM zu finden. Da freuen wir uns sehr, dass wir so jemanden Berühmtes da haben. Und wenn Sie wieder mal nach Ulm kommen, dann muss ich Sie natürlich jetzt schon mal einladen. Ja, dann können wir nämlich noch mal in Ruhe über den Dillen reden. Oder vielleicht, wenn man das schon jetzt ein bisschen anteasern darf, Sie haben ja auch noch einen anderen großen amerikanischen Künstler in den Fokus genommen, den Elvis. Das wäre natürlich auch eine Sache, die zum Radio natürlich besonders gut passen würde.
Elvis spreche ich immer sehr gerne. Ja.
Genau. Also, dann heute bitte alle interessierten Literaturwissenschaftler, alle interessierten Ökologen, kommen bitte ins Stadthaus zum Herrn Dietering und zum Humboldt um 20 Uhr. Und jetzt hören wir noch einen Song, mit dem Sie sich garantiert schon auseinandergesetzt haben. Das ist nämlich das, was der Mensch nicht hat, zumindest laut Bob Dylan, die License to Kill. Und damit verabschieden wir uns für den kleinen Zwischenblick. Vielen Dank, Herr Professor Dietering, dass Sie da waren. Bis heute Abend um 20 Uhr.
Danke Ihnen, ciao.